Jeden Tag werden von Menschen über 74.000 Hektar Regenwald abgeholzt. Gleichzeitig kommen 250.000 Menschen zur Weltbevölkerung hinzu. Und die Wüsten werden sich weltweit um 20.000 Hektar ausdehnen. Am heutigen Tage werden aber auch weltweit 100 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen, sowie 70.000 chemische Substanzen in die Natur gelangen, miteinander reagieren und dadurch Leben schädigen.
Jeden Tag sterben aber auch 40.000 Menschen an Hunger. Drei Viertel davon sind Kinder im Alter von nicht einmal 5 Jahren. Weitere 800 Millionen Menschen sind unterernährt. 1,1 Milliarden Menschen, das sind 40% der Weltbevölkerung, mangelt es an sauberem Trinkwasser. Die Verteilungskämpfe um Rohstoffe nehmen zu, die Zahl der Krisenherde wächst. Und auch in den reichen Industrieländern ist die soziale Harmonie nachhaltig gestört. Massenarbeitslosigkeit, stagnierende Löhne, steigende Preise und immer neue Rezessionsschübe trüben den Blick in die Zukunft. Der sogenannte konjunkturelle Aufschwung geht an den meisten vorbei. Selbst Durchschnittsverdiener befürchten und erfahren sozialen Absturz und Armut.
Das Jahr 2008 hat die UNO zum internationalen Jahr des Planeten Erde erklärt. Dabei geht es um weit mehr als um das Thema Klima. Die Erde leidet nicht nur unter Fieber und Stoffwechselstörungen. Ökologische Mahner halten sie schon lange für chronisch krank. Der Mensch begrenzt sich oder er wird begrenzt. Und das wird fürchterlich, warnte zum Beispiel der frühere DDR-Dissident Rudolf Barrow schon vor mehr als 10 Jahren.
Wir brauchen unbestreitbar den Ausbruch aus der Akkumulationslogik, die darauf hinausläuft, auf einer endlichen Erde unendlich wachsen zu wollen. Das kann nicht gehen. Das versteht auch jeder sofort.
Damals wurde Barrow für solche Minetekel noch als apokalyptischer Reiter und alarmistischer Ökoprophet verspottet. Heute jedoch haben die Zuspitzungen der ökologischen und sozialen Krise in der Tat das Gefühl verstärkt, dass existenzielle Gefahr im Verzug ist. Dabei hat schon der Erdgipfel in Rio de Janeiro im Juni 1992 auf die Fehleinschätzung hingewiesen, in einer unendlichen Welt mit unendlichen Möglichkeiten zu leben. Schon damals wurde unmissverständlich auf die Gefahren der Erderwärmung aufmerksam gemacht und eine Rahmenkonvention als internationale Plattform für zukünftige Aktivitäten zum Schutz des Klimas verabschiedet. Die Dimensionen der uns möglicherweise bevorstehenden ökologischen und sozialen Folgen sind also bekannt und in den Veröffentlichungen des Weltklimarats IPCC wissenschaftlich gut dokumentiert und in dem Film Die unangenehme Wahrheit von Al Gore eindrucksvoll geschildert. Der frühere US-Vizepräsident und der Weltklimarat erhielten sogar den Friedensnobelpreis für ihre gründliche, aufklärerische Arbeit. Mehr globale Aufmerksamkeit für den gefährdeten Planeten Erde gab es noch nie zuvor.
Tatsache ist, dass die durch die Gattung Mensch verursachten Zerstörungen der letzten 50 Jahre größer sind als alle schädlichen Einflüsse der Menschheitsgeschichte. Ebenso wissen wir, dass wir im Schatten der drastisch reduzierten Vielfalt lebender Systeme, Pflanzen und Tiere leben. Doch wer auf das Sterben der Wälder, die Löcher in der Atmosphäre, das Schmelzen der Gletscher, die Verseuchung von Böden und Landschaften hinweist, läuft häufig Gefahr, der Schwarzmalerei und Ökohysterie bezichtigt zu werden. Das weltweite Krisenbewusstsein wird derzeit von dem Finanzdebakel beherrscht. Dabei handelt es sich um eine tiefgreifende Unsicherheit der gesamten Menschheit. Dies wird dadurch sichtbar, dass binnen weniger Wochen alle großen Staaten und deren Regierungen, einschließlich der Schwellenländer China, Indien, Brasilien, gezwungen sind, ihre Haushalte auf unverständliche und unerklärbare Weise so zu belasten, dass bei allen Sparern, Einlegern und Wirtschaftsakteuren wenigstens Ruhe einkehrt. Die unvorstellbar hohen Beträge zur Stützung des internationalen Finanzverkehrs könnten von einem auf den anderen Tag ausreichen, um die gefährlichsten Umweltzerstörer, das Auto, die Kohlekraft, nicht zu vergessen die indischen Kühe, durch regenerative, alternative Energien zu ersetzen.
Dass mit der Gefahr auch das Rettende wächst, diese gern in Anspruch genommene literarische Losung, gilt sie auch für die Rettung der Natur? Leben wir vielleicht sogar in einem segensreichen Jahrhundert der Umweltsicherung? Doch wie lautet die Therapie nach der ernüchternden Diagnose? Wie radikal muss der Schnitt sein, um die Richtung zu wechseln? Ist möglicherweise ein Innehalten, ein Rückschritt der realistischere Fortschritt? Getreu der anti-evolutionistischen These des jüdisch-messianisch denkenden Philosophen Walter Benjamin, wonach der wahre Fortschritt in einer Vollbremsung jener Lokomotive des immer so weiter bestehe. Die Analysen des Weltklimarats liegen vor, ebenso Studien von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, von Biologen, Physikern, Ökologen und Geophysiologen. Verlauf und Risiken der Erderwärmung wurden akribisch untersucht und bewertet. Und im Klaren ist man sich auch, dass die Probleme hausgemacht sind. Weder Politiker noch Wirtschaftsvertreter bestreiten dies. Verursacher sind wir selber und unser Lebensstil, vor allem in den westlichen Industriegesellschaften. Denn wir leben weiter in der Vorstellung, das Maß aller Dinge zu sein, Natur und Kreatur mit unseren Kulturtechnologien nach Belieben beherrschen und ausbeuten zu dürfen. Auf den Klimakonferenzen in Nairobi im November 2006 und in Bali 2007 mit Vertretern von 190 Regierungen gab es jeweils einen 10-tägigen Verhandlungsmarathon. Die Medien waren allgegenwärtig, die Erwartungen hoch, die Ergebnisse aber leider nur dürftig. Nur auf ein paar kleingestrickte Reparaturangebote konnte man sich einigen. Ansonsten standen interessegeleitete Taktierereien und diplomatische Sonntagsreden auf der Tagesordnung. So lautete das lapidare Fazit von Ernst Simonis, Professor für Umweltpolitik am Wissenschaftszentrum Berlin.
Ein klar bestimmtes Ziel für den Klimaschutz wurde in eine Fußnote verbannt.
Wie aber ist solche pragmatische Schwerfälligkeit angesichts der dramatischen Verhältnisse, wenn man nur an den Klimawandel denkt, zu erklären? Ernst Simonis antwortet auf solche Fragen mit einer Stufentheorie, wie sie vom US-amerikanischen Evolutionsbiologen Jared Diamond in seinem Buch Kollaps, warum Gesellschaften überleben oder untergehen, entwickelt wurde.
Erstens, es kann sein, dass eine Gesellschaft ein Problem nicht voraussieht. Zweitens, sie will ein Problem nicht wahrnehmen, selbst wenn es bereits eingetreten ist. Drittens, sie mag ein Problem zwar erkennen, will aber keine Anstrengungen unternehmen, es auch zu lösen. Viertens, die Eliten der Gesellschaft schotten sich gegen die Folgen ihrer eigenen Handlungen ab, was den Kollaps beschleunigt.
Der Wachstumswettlauf geht weiter wie bisher, in der schwachen Hoffnung, dadurch würden neue Arbeitsplätze geschaffen. Daneben werden Milliarden von Euro und Dollars von privaten wie öffentlichen Banken auf den Finanzmärkten verzockt, Milliarden fiktiver Börsenwerte binnen kürzester Zeit vernichtet. Die aktuelle Finanzkrise enthält tatsächlich für jeden Erdenbürger, der Fernseht oder Radio hört, den beispielhaften Sprengstoff für den plötzlichen Zerfall eines vermeintlich unumstößlichen Weltbewusstseins von Reichtum, Wohlstand, technischer Perfektion und ökonomischer Rationalität, die allen zugutekommt. Dies ist heute mitnichten der Fall. Über die Gründe der aktuellen, längst noch nicht ausgestandenen Krise diskutieren sich sogenannte Finanzexperten die Köpfe heiß. Während die meisten Bürger als Nicht-Experten sehr wohl spüren, dass zu dieser Krise politische Fahrlässigkeit, ideologischer Dogmatismus sowie die Gier und Arroganz von Managern eine entscheidende Rolle spielen. Gestern noch mit dem Brustton der Überzeugung, auf marktradikale Lösungen gesetzt zu haben und heute etatistische Antworten überstürzt aus dem Hut zu ziehen, diese Sprunghaftigkeit der Politik führt weniger zur Beruhigung als zu neuen latenten Ängsten der Bürger.
Der Ökonom und Philosoph Jakob von Uexküll, Gründer des alternativen Nobelpreises, macht den Werterelativismus für die besorgniserregende Entwicklung verantwortlich. Durch ihn sei unser Sinn für Gefahrenhierarchien verloren gegangen. So lasse sich etwa bei einem finanziellen Bankrott noch mit Banken verhandeln, nicht aber mit schmelzenden Gletschern. Angesichts dieser unbequemen Wahrheiten scheint dieses Land extrem sediert, wenn nicht gar paralysiert, um mit Al Gore zu sprechen. Doch es gibt Hoffnung. Wir sind keineswegs nur stumme Zeugen eines Dramas, auf das wir keinen Einfluss haben. Und wir sind nicht Gefangene einer oktroyierten Entwicklung. In den Abkommen von Kyoto bis Bali, in denen durchgehend von einer Anpassung an Klima- und Umweltwandel die Rede ist, wurde eine Anhebung von Deichen um einen Meter oder Verminderung des CO2-Ausstoßes um gerade mal 5% bis 2012 beschlossen. Dies kann natürlich nur ein Anfang sein. Denn inzwischen sind wohl einschneidendere Forderungen und Lösungswege gefragt.
Es sind Visionäre und Pioniere, keine grünen Spinner oder linke Phantasten, sondern Wissenschaftler, Kulturkritiker und kritische Bürger und Bürgerinnen, denen es weniger um die Behebung von Systemfehlern, um eine Korrektur des sogenannten Marktversagens geht, wie dies häufig dargestellt wird, als vielmehr um die kritische Befragung des Systems selbst und die unserer von ihm verordneten Lebensweise. Doch können wir die Probleme der Welt mit den Methoden lösen, durch die eben diese Probleme in die Welt gekommen sind? Andererseits hat der Soziologe Ulrich Beck zu Recht darauf hingewiesen, dass die ökologische Debatte oft einem Selbstmissverständnis aufsitzt, denn die Natur, auf die sich emphatisch berufen wird, um ihre Zerstörung aufzuhalten, sie gibt es längst nicht mehr. Und wenn Jakob von Uexküll von unserer historischen Verantwortung spricht, meint er damit etwas völlig anderes als das, was wir im Allgemeinen mit Verantwortung, Freiheit und Fortschritt verbinden.
In der Zeit unserer größten historischen Verantwortung huldigen wir einer Weltanschauung globaler Verantwortungslosigkeit, dem Sieg einer individualistisch-autistischen Ideologie, die Egoismus und Habgier feiert. In jeder früheren Zivilisation waren dies Eigenschaften, die verpönt waren und nur in Notsituationen geduldet wurden. Nicht der weise Weltbürger hat die Macht über die Natur ergriffen, sondern der kurzsichtige globale Verbraucher.
Wohlgemerkt, globale Verbraucher. Das sind wir alle, ob als Konsument, als Computer- oder Handybenutzer, als Wähler oder Urlauber.
Neuerdings kursiert das Wort Wirtschaftsethik. Was ist darunter zu verstehen? Oder ist das unter den gegebenen Verhältnissen ein Widerspruch in sich? Friedhelm Hengsbach hat immer wieder die ethische Dimension wirtschaftlicher Entscheidungen hervorgehoben. Wirtschaftsethik sei innerer Bestandteil und Resultat gesellschaftlicher Prozesse und Konflikte, die ganz erheblich von sozialen Bewegungen reflektiert und getragen würden. Diese hätten den Kapitalismus umgebogen und verwandelt. Auch der Technikphilosoph Hans Lenk hat deutlich gemacht, dass für die Wirtschaftsethik das konkrete Handeln der Wirtschaftsakteure das Prüffeld ist und nicht Ausrede, Alibi und Ablenkungsstrategien. Er schreibt:
Global von Verantwortung zu reden, ohne zu sagen, wem gegenüber, gemäß welchen Kriterien man verantwortlich ist, ist wohlfeil und beliebig und stellt geradezu einen Missbrauch der Ethik dar. Ethische Diskurse bleiben überdies blauäugig und naiv, solange das Durchsetzungsproblem vernachlässigt wird. Wenn ethische Appelle allein nicht ausreichen, sollte man sich überlegen, welche rechtlichen oder politischen Maßnahmen greifen. Normen und Regeln werden nämlich umso eher eingehalten, je wirksamer die dafür vorgesehenen Sanktionsmechanismen oder Eigenanreize funktionieren.
Die Ökonomie, insbesondere die des global orientierten Neoliberalismus, gibt aber keine Auskunft über Ziele des menschlichen Daseins jenseits von Bedürfnisbefriedigungen wie Konsum, Gewinn, Leistung, Effizienz, Erfolg. Schon gar nicht interessiert sie sich für die autonomen Lebensbedürfnisse und für das unversehrte Lebensrecht nichtmenschlicher Geschöpfe und Systeme. Umweltfreundliches Verhalten, ökologische Marktwirtschaft lauten die Schlagworte. Wirtschaft und Ethik als eine Einheit. Kritiker wie Jakob von Uexküll, der Politologe Elmar Altvater oder die Globalisierungskritikerin Naomi Klein glauben nicht an Marktversagen und auch nicht daran, dass der Markt es schon wieder richten wird. Sie sehen genau in eben diesem Wirtschaftssystem und in dem dazugehörenden Politikkonstrukt, nämlich im dominanten Modell der Monokultur und der totalen Ökonomisierung aller Lebensprozesse, das eigentliche Problem und die Ursache für Klimakaos, immer knappere Ressourcen und das daraus resultierende Konfliktpotenzial. Dem aber sei mit ein paar Reparaturen, mit reiner Kosmetik, nicht beizukommen. Kulturelle und biologische Vielfalt müsse wieder möglich werden. So jedoch fresse das jetzige Modell nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Kinder, schreibt von Uexküll, Initiator des 2004 gegründeten Weltzukunftsrates, in seinem Buch »Das sind wir unseren Kindern schuldig«.
Wir können daher keine zukunftsgerechte Ethik durchsetzen, ohne das materialistisch-mechanistische Weltbild in Frage zu stellen. Das ist heute dringender als je zuvor. Es ist heute aber auch besser möglich als je zuvor, denn die herrschende moderne Weltanschauung entpuppt sich zunehmend als ideologischer Überbau mit einer sehr brüchigen naturwissenschaftlichen Basis.
Nicht um Krisenmanagement und auch nicht um Anpassung an ein materialistisch reduziertes Weltbild und seine manipulativ zerstörerischen Funktions- und Wirkungsweisen geht es demnach, sondern um einen Paradigmenwechsel. um einen grundsätzlichen Werte- und Bewusstseinswandel, um Infragestellung unhinterfragter vermeintlicher Gewissheiten. Aber was heißt das für die Verfasstheit und für die Orientierung unserer Gesellschaft? Für eine weltumspannende Ideologie, die behauptet, dass wirtschaftliches Wachstum die Lösung aller Probleme sei. Kritiker der entfesselten Wachstumsgesellschaft wie von Uexküll, der Physiker und alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr, der Ökologe Ernst Ulrich von Weizsäcker oder der Umweltjurist Klaus Bosselmann und andere Wissenschaftler sehen darin einen fatalen Irrglauben und ein überholtes Welt- und Menschenbild. Es gehe nicht darum, ein paar neue Grenzwerte einzuführen, lautet ihr übereinstimmendes Fazit, sondern nach mehr als 300 Jahren naturwissenschaftlicher Ignoranz und blinder Technologiegläubigkeit zu begreifen, dass der Mensch nicht länger so tun dürfe, als stünde er außerhalb der Natur, die sich allein seinen instrumentalisierenden, ausbeuterischen Absichten zu unterwerfen habe. Er selbst ist ein Teil von ihr und eben nicht das Maß aller Dinge. Seine Existenz ist eingebunden, sein Überleben abhängig von einem größeren Organismus. Und so führe auch der Begriff Umweltschutz in die Irre, ziele haarscharf am eigentlichen Problem vorbei. Die Natur brauche uns überhaupt nicht leid zu tun, wenn wir sie weiter plündern, statt sie zu verschonen, so das lakonische Urteil von Hans-Peter Dürr. Denn
der ist es vollkommen egal, ob wir hier auf der Erdoberfläche herumkrabbeln oder nicht. Die wird sich sagen, wenn die Menschen ihre Lebensgrundlage selbst zerstören, dann lasst sie die zerstören. Ich komme nicht in Verlegenheit. Ich kann auch noch mal 1 oder 2 Milliarden Jahre investieren und erneut aus dem Ozean herauskriechen und es ein zweites Mal versuchen, mit Lebewesen, die dann vielleicht besser mit mir umgehen. Das heißt, Umweltschutz bedeutet nicht, dass ich die Natur schütze, sondern es geht darum, den Menschen und seine Lebensgrundlagen zu schützen.
Brauchen wir also ein anderes Welt- und Menschenbild? Eine ganzheitliche Ökologie und Ethik? Oder genauer noch, eine ökologisch-ethische Kritik am Kapitalismus und seinen Lebensprinzipien? Denn wenn wir begriffen haben, dass das Schlagwort Umweltschutz die existenzielle Bedrohung, die Dynamik der Krise kaum berührt, bedeutet das zwangsläufig, dass wir Ökologie nicht länger als Reparaturbetrieb, als Kosmetik am System verstehen können, während die Zerstörung nahezu ungebremst weitergeht. Das aber bedeutet andere Prioritäten, eine Verschiebung der Gewichte, ein Perspektivenwechsel und andere Verpflichtungen, moralisch, ökologisch und sozial. Und das heißt konsequenterweise, die Herrenmoral, wenn sie uns gerade nützlich scheint, aufzugeben.
Es ist unerlässlich, die gefährliche Anmaßung, der Herrscher aller Dinge sein zu wollen, zu revidieren und sich als Teil eines Ganzen zu begreifen. Ferner die moralische Pflicht, die menschliche Fähigkeit zur Selbstreflexion und Verantwortung für den Erhalt dieses Netzwerks Leben in all seiner Vielfalt einzusetzen und sich und seine Gier zu begrenzen. Eine Ethik, die nicht von Umwelt, sondern von Mitwelt spricht und alles Leben in ihren Moralkodex einschließt, nicht nur das menschliche Leben. Zudem hängt nicht nur unser physisches Überleben von einem ausbalancierten Planeten ab. Auch in unserer Psyche sind wir mit der Natur verflochten. Diese Symbiose oder mit den Worten des Schriftstellers Herman Melville, diese siamesische Verkettung, ist keine hinterweltlerische Vergangenheit, keine mythische Imagination, keine grüne Spinnerei, schreibt der Biologe und Philosoph Andreas Weber in seinem Essay »Der Verlust«.
Sie findet nicht nur in den Ritualen archaischer Stämme, in den Gedichten romantischer Dichter und in den Weltbildern grüner Theoretiker statt. Sie ist so real wie die Luft, die wir atmen. Darum haben wir gar keine Wahl. Die Abhängigkeit unseres Wohlstands von einer heilen, also einer sich selbst organisierenden und in gesunder Autonomie erhaltenden Natur ist ein Aspekt unserer körperlichen Verflochtenheit mit den anderen Lebewesen. Das zu verstehen, heißt zu begreifen, dass es auf diesem Planeten kein Drinnen und kein Draußen gibt, keine Systeme, die exklusiv für den Menschen gelten. Genauso wenig existiert ein isoliertes Reich des Geistes. Jede Philosophie wirft ihre Schatten auf atmende Körper. Jedes Bild, das wir von uns selbst entwerfen, zeitigt seine Konsequenz für den Leib, für die verletzlichen Körper der Mitgeschöpfe, aber auch für unseren eigenen.
Das Modell einer ökologischen Ethik ist nicht Liebe und auch nicht Esoterik, sondern Respekt. Achtung und Anerkennung des eigenständigen, unaustauschbaren und unverzichtbaren Rechts auf Entwicklung und Leben anderer Lebewesen und Organismen, und zwar als Bedingung und Voraussetzung für das Überleben der eigenen Spezies. Das könnten die Eckpunkte einer ethisch-moralischen Verfasstheit sein, die einer anderen Sinnorientierung und sozialen Zielrichtung folgt, als die Glücksversprechen des entkoppelten Wachstumswahns und seiner Fixierung auf Konsum, Wettbewerb, Finanzströme und Bruttosozialprodukt uns glauben machen wollen. Dabei geht es keineswegs um Naturromantik, um Rückkehr in die Steinzeit, nicht um Askese oder gar um reuevollen Wohlstandsverzicht, der heutzutage gewiss nicht durchzusetzen wäre, wohl aber um ein anderes Verständnis von lebenswertem Leben. Es geht also um eine andere Gewichtung, um andere Proportionen, um eine Lebensqualität, zu der durchaus auch Konsum gehört, als Mittel, nicht aber als Lebensinhalt oder gar als Lebenszweck. Es geht um die Aufhebung einer tiefen Spaltung im Bewusstsein des modernen Menschen.
Denn viele finden sich schon längst nicht mehr im Bild des globalen Verbrauchers wieder, in seiner lautstarken Lehre, seiner bunten Eintönigkeit, seinem konformen Individualismus von der Stange. Immer mehr Menschen können sich damit immer weniger identifizieren, sehen darin weder Wert noch Sinn, eher Abhängigkeit und Verlust als Freiheit und Gewinn. Sie misstrauen den Versprechen der Bewusstseinsindustrien und verweigern den Marketingabteilungen die Gefolgschaft. Sie lassen sich nicht zum Erfolg coachen und lesen auch keine Ratgeberbücher. Sie resignieren oder rebellieren. Letzteren geht es weniger um ökonomisches als um persönliches oder um ein ideelles Wachstum. Ihnen geht es um immaterielle gesellschaftliche Erneuerungen im Einklang mit der Natur, um die Synthese von Intellekt und Gefühl, um einen Lebensentwurf, der nicht versucht, Menschen zur willigen und billigen Verschiebemasse als Humankapital zu konditionieren oder die Welt einer Ideologie, einer Hierarchie, einer Wirtschaftsmacht anzupassen. So kämpfen Aktivisten für Menschenrechte, Dritte Weltinitiativen für die Bewahrung kultureller Identität, Sozialreformer für kooperative Lebensformen, Wissenschaftler für erneuerbare Energien und biologische Vielfalt, Friedensinitiativen für Abrüstung, Publizisten und Journalisten für Aufklärung und Kritik. Und ob alternative Wirtschaftsformen, biologische Landwirtschaft oder ganzheitliche Medizin, immer geht es dabei um menschliche Grundbedürfnisse. Sie heißen Identität, Kreativität, geistige Freiheit, Muße, Sicherheit, auch ökonomische, ferner Teilhabe und Nachhaltigkeit. Mit anderen Worten, Balance von Produktion und Reproduktion, von Leistung und Kontemplation, von Sein und Haben.
Das System muss und wird sich sehr tiefgreifend ändern.
So die Prognose von Jakob von Uexküll.
Wenn Sie eine riesige Welle von Klimaflüchtlingen nach Europa haben, wird die Demokratie das so wenig überleben wie die Wirtschaft. Dann ist nur noch Raum für eine Diktatur der Knappheit, eine Diktatur der Ressourcen. Deshalb ist es so wichtig, Aufklärung zu betreiben. Wir haben es doch in Wirklichkeit mit einem politischen Konstrukt zu tun. Es ist überhaupt nicht möglich, einen Markt zu schaffen, der nicht durch und durch politisch konzipiert ist. Alle Grundpfeiler dieser Marktgesellschaft, es ist ja längst keine bloße Marktwirtschaft mehr, sind staatlich vorgegeben. Das bestehende Modell der ökonomischen Globalisierung ist die Konsequenz internationaler Abkommen, die von den demokratisch gewählten Parlamentariern der einzelnen Länder abgesegnet wurden. Es ist nicht so, dass der Staat nichts zu sagen hat. Er hat die Eckpfeiler gesetzt.
Diese Vorgaben, die Debatten, das Denken und die politischen Prioritäten zu verändern, eine Stimme gegen das bestehende Modell der ökonomischen Globalisierung und für die Zukunft der Nachgeborenen zu sein, darin sieht Jakob von Uexküll die zentrale Aufgabe des Weltzukunftsrates. Diese Gegenstimme vertrete eine andere Vision, eine andere Gesellschaft, den realistischen Fortschritt. Denn diese Stimme basiere auf den Tatsachen der Naturgesetze. Ob diese Erkenntnisse genügen oder ihrerseits kritikwürdig sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so entscheidend. Wichtiger vielmehr ist, dass derartige Denkrichtungen den geschundenen Planeten weiterhin im öffentlichen Bewusstsein halten. Es sind Denk- und Suchbewegungen, die Visionen auslösen, unterdrückte Sehnsüchte freisetzen und politische Initiativen in Gang setzen. Derzeit muss der Neoliberalismus ideologisch abrüsten. Er wird nicht als das einzige schicksalhafte Dogma hingenommen. Eine Umwertung der Werte ist angesagt, wie sie auch am Ende der ernüchternden Bilanz des Kulturwissenschaftlers Hartmut Böhme gefordert wird.
Es ist überhaupt nicht gesagt, dass das, was den Menschen großartig macht, evolutionsgeschichtlich nicht eine Art von Sackgasse ist und dass es für den Fortbestand des Lebens, in welcher Form auch immer, möglicherweise viel besser ist, dass der Mensch wieder verschwindet. Der stört gewissermaßen die Evolution des Lebendigen auf diesem Planeten mehr, als dass er sie fördert.
Der Anfang eines Ausstiegs in eine andere Zukunft ist gemacht. Und so viel scheint schon jetzt sicher. Der Fehler liegt nicht im System. Oder mit den Worten des im März verstorbenen Computerexperten und Technologiekritikers Josef Weizenbaum zu sagen:
Die Erde ist ein Irrenhaus. Dabei könnte das bis heute erreichte Wissen der Menschheit aus ihr ein Paradies machen. Dafür müsste die weltweite Gesellschaft allerdings Vernunft annehmen. Der Glaube, dass Wissenschaft und Technologie die Erde vor den Folgen des Klimawandels bewahren wird, ist irreführend. Nichts wird unsere Kinder und Kindeskinder vor einer irdischen Hölle retten. Es sei denn, wir organisieren den Widerstand gegen die Gier des globalen Kapitalismus.
Doch das ist nur die eine Seite. Was wir andererseits brauchen, ist ein neues konzeptionelles Handeln, eine Neuverpflichtung von Politik, Wirtschaft und Technik, die bestärkt werden müssen, sich zu behaupten. Denn wir alle profitieren vom technisch-zivilisatorischen Fortschritt als Autofahrer und Passagiere in der Luft, als Elektroniknutzer, von der medialen Vernetzung und im Handel. Deshalb sind maschinenstürmerische Ausstiegsszenarien eher naiv und blauäugig zu nennen. Wie drückte es schon Hartmut Böhme, Professor für Kulturtheorie und Mentalitätsgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, aus?
Wir haben alle gelernt, auf die Vorteile des Kapitalismus nicht verzichten zu wollen. Denn noch stehen wir ja überwiegend auf der Gewinnerseite dieses Wirtschaftssystems. Wir fühlen uns gut und wir leben auch gut. Was wollen wir mehr?